Guten Morgen. Lasst uns noch mal kurz zusammen beten. Herr, danke, dass du hier bist in unserer Mitte. Danke, dass du für uns bist und dass das, was du uns jetzt sagen möchtest, aus deinem Herzen kommt. Ich bete, dass unsere Herzen offen dafür sind und dass du uns wirklich begegnest in deiner Liebe, Herr. Amen. Amen. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder hier sein darf und mit euch sprechen darf. Sehr, sehr schön. Genau, wie immer seht ihr hinter mir die Möglichkeit, sich die Übersetzung zu holen. Ihr könnt einfach den QR-Code auf eurem Stuhl scannen. Und ganz besonders möchte ich heute eine Gruppe begrüßen. Die sitzt nicht hier im Raum, aber die sitzt in Leverkusen in unserem Office. Das ist unsere Open Life Group. Die hat sich uns zugeschaltet. Liebe Grüße nach Leverkusen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Jawohl. Ich möchte euch gerne eine kleine Geschichte erzählen, und zwar von diesem Mann hier. Eigentlich müsste es weitergehen. Jawohl. Matthew Emmons. Es ist ungefähr 20 Jahre her. Da stand Matthew Evans mit 23 Jahren im olympischen Finale für das Kleinkalibergewehr. Und ihr seht, er ist recht erfolgreich gewesen, er hat viele Medaillen gewonnen und so sollte es auch am 17. August 2004 sein. In seiner Disziplin hat man öfter geschossen, also du musstest nicht nur einmal treffen, du musstest irgendwie 10-mal treffen gegen deine Gegner. Und er hat ganz oft sehr, sehr gut getroffen. Und es war jetzt der letzte Schuss von diesen 10 Schüssen. Und er muss nicht mal ins Schwarze treffen. Er muss nur die Scheibe treffen und dann hat er Gold sicher. Er legt also an, wie man das so macht, und zielt, atmet ein, atmet aus, drückt ab und er trifft die Scheibe. Und in ihm flammt schon das Dopamin hoch und er freut sich schon und er guckt zur Anzeigentafel, um sein Ergebnis zu sehen und er ist praktisch der Erste oben von allen Finalisten und dann rutscht sein Name vom ersten auf den letzten Platz und er schüttelt den Kopf und sagt zum Schiri, was ist da los, ist doch kaputt. Und dann sagt der Schiri, nee, ist nicht kaputt, du hast auf die falsche Scheibe geschossen. Das tut richtig weh, oder? Furchtbare Geschichte. Da hast du unglaublich viel investiert. Ja, hast trainiert ohne Ende, hast Willen und Überzeugung gezeigt und dann ist das alles umsonst, weil du aufs falsche Ziel geschossen hast. Tut ziemlich weh, finde ich. Und vielleicht, es könnte sein, dass diese Predigt uns heute auch ein bisschen weh tut, denn ich glaube, Matthew Emmons und sein Finale, sein vergeigtes Finale 2004 ist ein manchmal sehr passendes Bild für uns Christen. Und zwar, weil wir falsche Vorstellungen davon haben, was Gott für ein Ziel mit unserem Leben hat. Auch wir investieren viel und machen und tun und sonst was alles, aber wir schießen aufs falsche Ziel. Wir haben viele unterschiedliche Zielscheiben, die wir für richtig halten, die aber eigentlich in letzter Instanz gar nicht richtig sind. Die nicht zentral sind, die wir aber eifrig verfolgen. Da ist zum Beispiel das zentrale Ziel, viel und stetig ein wachsendes Bibelwissen sich zu erarbeiten, als wäre das zentral. Da ist ein möglich richtiges und gerechtes Leben, ein hingegebener Dienst, Mitarbeit, Leitung in der Gemeinde. Da ist das Verfolgen von Geistesgaben und Wundern. Da ist das Einfluss nehmen und in der Kirche was voranbringen und verwirklichen. All diese Dinge sind gut. Die Frage ist, ob sie wirklich das Ziel unseres Glaubens sind. Und das ist eigentlich die Frage, über die ich heute mit euch sprechen möchte. Welches Ziel verfolgt dein Glaube? Und mir geht es jetzt nicht darum, dass du die richtige Antwort auf die Frage weißt. Mir geht es darum, dass wir unser Leben reflektieren und auf unser Leben schauen und daran feststellen, sag mal, welches Ziel verfolgt eigentlich unser Glaube? Ich habe gerade schon gesagt, all diese Dinge sind gut, die ich gerade genannt habe, aber sie sind eben nicht zentral. Und wenn ein zentrales Ziel nicht zentral ist, was passiert dann? Du wirst es verfehlen. Du schießt vielleicht in dieselbe Richtung, aber es ist leider die Zielscheibe neben der Zielscheibe, die du eigentlich treffen sollst. Ich glaube, das Ziel, das Gott mit uns hat, darüber möchte ich heute mit euch sprechen, ist es, dass wir Menschen der Liebe Gottes werden. Ich weiß, da kann man jetzt viel reinpacken in dieses Wort, aber vielleicht erstmal zu der Frage, wie ich darauf komme. Dass wir Menschen der Liebe Gottes werden, ist deswegen das Hauptziel, weil es zentral im Leben und in der Lehre von Jesus und seinen Nachfolgern war. Und ich springe dafür jetzt mit euch mal kurz ein bisschen durchs Neue Testament. Johannes legt zum Beispiel einen Grundsatz. Er fängt erstmal da an im ersten Johannesbrief und sagt, Gott ist die Liebe. Dann kennen wir unseren bekannten Lieblingsvers aus Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott ist die Liebe und die Liebe ist nicht nur die Liebe, sondern die Liebe liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. In seiner Lehre verkündet Jesus dann etwas sehr Wichtiges, und zwar im 13. Kapitel vom Johannesevangelium. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander, wie ich euch habe, damit auch ihr einander lieb habt. Gott liebt uns. Jesus bringt uns diese Liebe und nun lädt er uns ein, selbst von dieser Liebe erfüllt, andere zu lieben. Und in den Briefen des Neuen Testaments wird das immer wieder aufgegriffen. Da sagt zum Beispiel Paulus, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, nämlich Christus. Wahrhaftig zu sein in der Liebe bedeutet zu wachsen, und zwar in das Bild von Jesus. Immer liebevoller zu werden, ist ein ganz, ganz starkes Indiz dafür, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und genau dazu sind wir berufen. Oder Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, alle eure Dinge lasst in Liebe geschehen. Alle eure Dinge, alles, lasst in Liebe geschehen. Kolosser 3, Vers 14, über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Interessante Verknüpfung, Liebe und Vollkommenheit. Oder 1. Johannes 4, 19 bis 20, da heißt es, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Das ist Klartext. Jemand, der Gott liebt und seinen Bruder, seinen Mitmenschen nicht liebt, der liebt eigentlich auch Gott nicht. Der liebt vielleicht seine eigene Vorstellung von Gott, aber mit dem wahren Gott hat das nichts zu tun. Im selben Brief schreibt Johannes, wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Und noch ein letzter Vers, dann habt ihr es geschafft, mit diesem ersten kleinen Bibelvers-Marathon. Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn Liebe deckt der Sündenmenge zu oder Liebe deckt viele Sünden zu. Ich könnte jetzt diese Liste endlos fortführen. Sie lässt sich wirklich endlos fortführen. Du wirst merken, egal in welchem neutestamentlichen Buch, auch schon im Alten Testament, die Liebe steht im Zentrum. Die Liebe spielt die entscheidende Rolle. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie lange du jetzt schon mit Jesus unterwegs bist oder im Glauben bist und so weiter, ist es für dich wirklich der zentrale Part deines christlichen Lebens, ein Mensch der Liebe zu werden? Wir können ja hier ehrlich sein. Für Jesus war die Sache klar, aber ich habe den Eindruck, bei uns scheint das nicht unbedingt so zu sein. Und das ist ein schwerwiegendes Problem, denn falsche Zielsetzung ist absolute Zielverfehlung. Früher beim Fußball hat man immer gesagt, knapp daneben ist auch vorbei. Und hier ist das genau derselbe Punkt. Paulus beschreibt genau das. Paulus beschreibt genau das im 1. Korintherbrief Kapitel 13. Da schreibt er: Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Das ist nett gesagt für eine absolute Nervensäge. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe, dann habe ich nichts. Nichts. Da kannst du hier ein Wunder nach dem anderen tun. Paulus sagt, du hast nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, was wir ja für eine sehr liebevolle Handlung halten würden eigentlich, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Ich mache das mal ein bisschen greifbarer für uns. Wir sind ja nicht in Korinth vor 2000 Jahren, wir sind ja hier in Langenfeld. Heute, ich habe gehört, von einigen Leuten gehört, dass sie meine Zeichnung gerne haben, also habe ich das wieder gemacht. Stellt euch vor, da ist ein sehr unrealistisches Szenario. Stellt euch vor, da ist ein junger Pastor, der gerne von seinem Bibelwissen Gebrauch macht und gerne predigt und so, der aber, wenn er kritisches Feedback zu seiner Arbeit erhält, schnell beleidigt ist und dann angreifend oder verletzt darauf reagiert. Ich weiß, total unrealistisches Szenario, aber soll es geben. Da ist eine Dame, die betet, was das Zeug hält. Die liebt es, im Gebet und in den Geistesgaben zu dienen. Ja, wenn Gott auf wundersame Weise eingreift, findet sie super. Aber wenn Sonntagabends, wenn sie zu Hause ist und die Tagesschau geguckt hat, dann fängt sie an, so richtig lästernde und hasserfüllte Posts und Stories in den sozialen Medien zu teilen, um dort mal so richtig ihrer Wut Dampf zu machen. Ich weiß, super unrealistisch. Da ist ein fleißiger Mitarbeiter, der in drei Teams gleichzeitig mitarbeitet und super engagiert ist, der überhaupt nicht damit klarkommt und anfängt, überall rumzumeckern und zu lästern, wenn es in diesen Teams nicht genauso läuft, wie er das will. Was würde Paulus wohl sagen? Wie wertvoll ist wohl die Mitarbeit von diesem Mitarbeiter? Oder da ist eine kreative Mitarbeiterin im Designteam, die sich zutiefst verletzt fühlt, weil eine Idee von ihr nicht genauso umgesetzt werden kann, wie sie sich das vorgestellt hat und die ihr Team dann deswegen beleidigt verlässt. Ich habe nicht spezifische Menschen im Kopf, wenn ich euch jetzt hier diese Beispiele vorsage. Aber es mag sein, dass es Menschen wie diese in unserer Kirche gibt. Ja? Vielleicht bist du, vielleicht bin ich so ein Mensch. Und was die emotionale Reife dieser Menschen offenbart ist, dass ihr Inneres nicht von der Liebe Gottes eingenommen, erfüllt und verändert ist. Im Gegenteil, diese Menschen unterscheiden sich eigentlich überhaupt gar nicht von den Menschen außerhalb der Kirche. Pete Scazzaro ist ein Pastor aus New York, der hat eine ähnliche Feststellung in seiner Kirche gemacht. Und zwar, ich lese mal vor, er schreibt Folgendes. Es lief etwas grundlegend falsch, bei uns persönlich und in der Gemeinde, die wir bauten. Die Gemeindeglieder schienen zwar in ihrer Liebe zu Gott und ihrem Verlangen nach ihm zu wachsen, aber dies schlug sich nicht in einer größeren Liebe zu Menschen nieder. Viele studierten mit großem Eifer die Schrift und blieben gleichzeitig im Umgang reserviert, verurteilend, kritisch, unnahbar und unsicher. Wir mussten uns schließlich eingestehen, dass wir innerhalb der Gemeinde nicht liebevoller miteinander umgingen als Menschen außerhalb der Gemeinde. Hier ein paar Beispiele. Wir wussten nicht, was wir mit Wut oder Traurigkeit anfangen sollten. Wir hatten Angst davor, in unseren Beziehungen ehrlich zu sein. Wir vermieden Konflikte und wollten als nette Menschen gelten. Wir sagten oft Ja, wenn wir eigentlich Nein sagen wollten. Wir stellten Vermutungen darüber an, was andere Menschen dachten, ohne das zu überprüfen. Wir taten oft für andere, was sie eigentlich für sich selbst hätten tun können und sollen. Für uns wurde offensichtlich, dass Menschen auch mit 35, 55 oder 75 Jahren in ihren Beziehungen immer noch im Säuglings- oder Kleinkindstadium feststecken können. Damals erkannten wir eine grundlegende Wahrheit. Emotionale Gesundheit und geistliche Reife hängen untrennbar zusammen. Es ist also unmöglich, geistlich reif zu sein und gleichzeitig emotional unreif zu bleiben. Das finde ich hart, aber eine sehr nachvollziehbare Verbindung. Geistliche Reife, und wenn wir das jetzt neutestamentlich biblisch sehen, was heißt geistlich reif? Es heißt voller Liebe. Geistliche Reife und emotionale Reife gehören zusammen. Geistliche Reife, emotionale Reife wird besonders im Umgang mit den eigenen Emotionen greifbar. Auch dazu hat Paulus was sehr Schönes geschrieben. Das wird sehr plastisch, wenn er darüber spricht im 1. Korintherbrief. Er sagt, Liebe ist nicht ein Konzept oder so. Liebe ist geduldig, freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem was nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, da freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand, die Liebe vergeht niemals. Ja, das klingt hart, ich weiß, aber kann es sein, dass wir tatsächlich das eigentliche Ziel unseres Glaubens aus den Augen verloren haben? Und ich frage dich das nicht als jemand, der da über dir steht. Ich frage dich als dein Freund, als dein Bruder, als dein Mitchrist. Kann es sein, dass wir wirklich das so aufgesplittet haben, dass wir zwar meinen, geistlich reif zu sein, aber emotional unreif sind, dass die Liebe in unserem tatsächlichen Umgang miteinander fehlt? Man kann das an einer einfachen Sache feststellen. Daran, ob du zwei Leben führst. Eins, das ist christlich, mit heiligen Aktivitäten, Sonntagvormittags zum Beispiel, oder dein Dienst, der dir Spaß macht, wo wir besser werden, wo wir dazulernen und so weiter. Und dann hast du noch ein anderes Leben, sozusagen ein normales, emotionales Leben, wo du einfach genauso lebst wie alle anderen Menschen um dich herum. Diese Trennung hat nichts mit Nachfolge zu tun. Nichts. Warum? Weil man daneben schießt. Man schießt, auf diese Art und Weise Glauben zu leben, wird dazu führen, dass du garantiert die falsche Zielscheibe triffst. Weil du wirst kein liebevoller Mensch werden dadurch. Und jetzt ist die Frage, und ich will ja nicht hier vorne stehen und sagen, hey, es stimmt alles nicht, wir müssen uns ändern und so weiter. Nein, ich möchte mit euch darüber sprechen, wie können wir denn auf die richtige Zielscheibe schießen? Wie können wir das Ziel verfolgen, das Gott mit unserem Leben schon immer hatte, schon seit den ersten Seiten der Bibel. Und ich glaube, wir müssen da anfangen, dass uns bewusst wird, Gott möchte uns ganzheitlich verändern. Hin zu einer Person, die ihm ähnlich sieht. Ganzheitlich. Dazu müssen wir verstehen, was wir häufig glauben. Wir glauben häufig, der Mensch ist hauptsächlich ein Verstand, ein Denker. Und das ist ein bisschen einseitig, ein bisschen eindimensional, das stimmt. Also das, natürlich, der Mensch hat einen Verstand, aber das ist halt bei weitem nicht alles. So, und die Art und Weise, wie wir denken, ist, wenn das unser Verständnis vom Menschen ist, na, dann werden wir uns einfach massenweise Bibelverse reinhauen und davon ausgehen, dass das uns ändern wird. Und ja, da ist vielleicht ein bisschen Wahrheit dabei, aber der Mensch besteht ja aus so viel mehr. Der Mensch besteht aus Körper, Geist, Herz, Wille, Seele, Charakter. Der Mensch hat eine Geschichte. Der Mensch hat Gefühle. Das ist kein Computer. Gott möchte alle diese Dinge verändern. Alles. In allem will Gott dich ihm ähnlich machen. Auf der ersten Seite der Bibel steht, Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Wie ist Gott? Wie ist Gott? Gott ist die Liebe, hat Johannes gesagt. Sein Wesen ist Liebe. Und da möchte Gott uns hinführen, dass wir völlig voller Liebe sind. Dass alles, was wir tun, vor Liebe trieft, vor göttlicher Liebe. Und vielleicht müssen wir kurz darüber reden, was Liebe ist. Liebe ist nicht ein schönes Gefühl oder ein romantischer Film oder sonst irgendwas. Das ist sehr, das gehört vielleicht mit dazu, aber das ist auch nur ein kleines Stück der ganzen Pizza. Liebe ist eine Haltung, die stets für den anderen das Beste möchte. Und ja, da spielen die Emotionen manchmal mit. Manchmal hat man richtig starke Liebesgefühle. Und dann gibt es so Zeiten, da willst du lieben und du hast genau gegenteilige Gefühle. Deswegen ist Liebe mehr als das. Dazu mal ein Zitat von John McComber. Er schreibt, Liebe, wie Jesus sie definiert, ist nicht nur ein schönes Gefühl der Zuneigung. Sie ist eine Haltung, ja, des Mitgefühls, der Wärme und der Freude, aber sie ist auch eine Handlung. Es ist die Agape-Liebe, also die göttliche Liebe, das Wohl eines anderen über das eigene zu stellen, egal was es kostet oder was es an Opfern erfordert. Wie Jesus sagte, niemand hat eine größere Liebe als jene, die ihr Leben für ihre Freunde hingeben. Das ist das Kreuz. Das ist nicht nur etwas, das Jesus für uns getan hat, sondern auch etwas, das wir mit ihm tun. Johannes schreibt dazu, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Heute ist Palmsonntag, haben wir heute schon gehört. Nächstes Wochenende feiern wir Ostern. Was feiern wir an Ostern? Wir feiern eine unglaublich aufopferungsbereite Liebe. Jetzt fühl dich nicht erschlagen von allem, was ich dir in den letzten 21 Minuten um die Ohren gehauen habe. Ja, das darf dich herausfordern und aufrütteln, aber ich sag dir, Gott ist zu 0% davon überrascht, dass du vielleicht unreif bist, vielleicht mit deinem Egoismus kämpfst, vielleicht lieblos bist. Das überrascht ihn gar nicht. Er ist hochmotiviert, er hat richtig Bock drauf, dich Stück für Stück von genau da, wo du jetzt bist, Stück für Stück in eine Person der Liebe zu verwandeln. Und jetzt ist die Frage, wie kann das praktisch aussehen? Dazu lesen wir einen Text von Paulus aus dem Galaterbrief und er schreibt dort Folgendes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Das ist hart, was Paulus hier sagt. Und es widerspricht so ein bisschen unserem Ticket zum Himmel glauben. Wir glauben manchmal, wenn ich irgendwann mal ein Gebet gesprochen habe und gerettet bin, dann ist der Drops gelutscht. Aber Gott hat ein Bedürfnis, dass in deinem Leben seine Liebe zum Greifen kommt. Und deswegen sagt Paulus das ganz klar, Freunde, das ist nicht der Weg. Wer diesen Weg geht, der verfehlt das Ziel. Deswegen schreibt er weiter, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, ist die Schlussfolgerung. Wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Drei Beobachtungen zu diesem Text. Wir gehen nochmal zurück zum Anfang. Hier steht, sich von der eigenen Natur beherrschen lassen. Die eigene Natur ist für Paulus unsere egoistische Grundhaltung und auch unsere grundsätzlich erstmal egoistische Gefühlswelt. Und wir sind alle ohne Ausnahme kleine Egoisten. Keiner von uns ist das nicht. Und es ist wie seit dem Sündenfall, als hätten wir so eine Werkseinstellung. Und diese Werkseinstellung ist voller Liebe, aber nur für uns selbst. Sich von der eigenen Natur beherrschen lassen, das bedeutet, emotional unreif und lieblos zu handeln, weil unsere Emotionen, die so selbstsüchtig sind, die bestimmen unser Verhalten ungehemmt. Und das führt dann dazu, hier in Vers 20 wird geschrieben von Feindseligkeit, Streit, Eifersucht und so weiter. Das sind alles Folgen davon, wenn ich in irgendeiner Situation mit anderen Menschen bin und irgendwas passt mir nicht, dann kommen Gefühle hoch und diese Gefühle übernehmen dann die Kontrolle über mich. Und dann schreie ich jemanden an oder ich fluche oder ich beschimpfe oder sonst irgendwas. Das ist meistens so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe davon gehört, dass es so sein soll, ja, dass man nach solchen Gesprächen dann, wenn alles sich wieder abgekühlt hat, dann fragt man sich, warum habe ich das eigentlich gemacht? War vielleicht ein bisschen hart, was ich da gesagt habe. Man hat sich bestimmen lassen von den Gefühlen, die hochgekommen sind. Man hat es nicht geschafft, sie unter Kontrolle zu halten. Und Paulus sagt, das sollen wir nicht tun, sondern wir sollen Frucht hervorbringen. Frucht, die der Geist Gottes in uns hervorbringt. Wer bringt diese Frucht hervor? Der Geist Gottes. Nicht du und nicht ich. Er bringt die Frucht hervor. Und dieses Bild der Frucht ist nicht ohne Grund gewählt. Da steht nicht Gaben. Richtig? Wenn wir für Gaben beten, dann beten wir dafür, dass hier und jetzt was passiert. Richtig? Wenn wir für Frucht beten, ja natürlich wäre das schön, wenn das hier und jetzt passiert. Aber ein Apfel, der entsteht nicht so. Der wächst. Stück für Stück für Stück. Wachstum schenkt der Geist Gottes. Was es von uns braucht, ist Zeit und Pflege. Das Wachstum schenkt er. Und das dauert. Ja, das dauert. Müssen wir nicht verzweifeln, das ist völlig normal. Sowas wie Rücksichtnahme oder Geduld oder Selbstbeherrschung, diese Dinge, von denen Paulus hier schreibt, das wächst Stück für Stück. Versteht ihr, was mir wichtig ist, dass wenn ihr diese Predigt jetzt hört, natürlich, das ist hart, das fordert heraus, aber keiner von uns ist da angekommen und für jeden von uns wird es dauern und es ist ganz normal, dass wir da kleine Schritte gehen. Du musst nicht denken, oh, bei mir klappt das überhaupt nicht. Uns alle fordert das heraus. Es wächst durchs Üben und durchs Fehlermachen. Du brauchst Begegnung mit anderen, wo es Reibung gibt, damit du dazulernen kannst. Ich habe eine Empfehlung für dich. Ab und zu, um zu gucken, wie es da so um dich steht, kannst du ja mal einen Selbsttest machen. Du kannst ja mal deinen Partner oder deine Partnerin, deine Kinder, deine Eltern, dein Teammitglied, deine Arbeitskollegen oder deine Nachbarn fragen. John McCormack schreibt das folgendermaßen: Würden die Menschen, die dich am besten kennen, sagen, dass du liebevoller, fröhlicher und friedlicher geworden bist? Geduldiger und weniger frustriert, freundlicher, sanfter, mit der Zeit sanfter werdend und von Güte durchdrungen, treu, besonders in schweren Zeiten und selbstbeherrscht, Wächst in dir die Liebe nicht nur zu deinen Freunden und deiner Familie, sondern auch zu deinen Feinden? Wenn du verletzt, verwundet und ungerecht behandelt wirst, wie wir alle, bist du dann zunehmend in der Lage, die Bitterkeit emotional loszulassen, den Schmerz zu absorbieren und ihn nicht in gleicher Weise zu erwidern? Für diejenigen zu beten und sie sogar zu segnen, die dich verfluchen? Und jetzt kommt was, der spannendste Satz. Und fühlt sich das alles immer natürlicher und weniger gezwungen an? Mehr und mehr so, als wäre es einfach das, was du bist? Oh, das tut weh. Die Antwort auf diese Fragen, die gibt keine Auskunft darüber, wie gut du die Bibel kennst. Die gibt auch keine Auskunft darüber, wie viel du mitgearbeitet hast in der Gemeinde. Sie beantwortet die Frage danach, wer du bist und welches Ziel du verfolgst. Sie beantwortet die Frage danach, ob dein ganzes Wesen liebevoller wird. Es ist jetzt schon 4 Jahre her, 5 Jahre eigentlich schon fast, dass ich meinen Abschluss an der Bibelschule gemacht habe. Auf der Bibelschule war ich 4 Jahre. Und ich kann euch sagen, während dieser Zeit von 2016 bis 2019 war ich ein sehr anstrengender junger Mann. Denn ich habe ungebremst und überschwänglich über alles und jeden gemeckert. Ich habe alles und jeden lächerlich gemacht. Ich habe mich lustig gemacht über alles und jeden. Und wisst ihr, ich dachte, das ist so eine, ich würde sagen, das ist so eine Theologiestudentenkrankheit. Du kommst dann da an und hast deine ersten 3 griechischen Vokabeln gelernt und denkst sofort, du hast die Antwort auf alles und kannst jede Frage beantworten und weißt jetzt auch, wie das alles richtig läuft mit Kirche. Die sollten dich jetzt alle mal einladen, weil dann könntest du denen erzählen, wie das alles richtig funktioniert. Und ich dachte, ich könnte jeden be- und verurteilen. Und ich staune immer noch darüber, dass meine Frau mich tatsächlich in der Zeit geheiratet hat. Wisst ihr, hinter diesem Verhalten, was ich da an den Tag gelegt habe, standen Dinge wie Wut, wie Neid, wie Eifersucht. Ich habe Menschen nicht gegönnt, dass sie erfolgreich sind. Ich war feindselig. Und ich habe jetzt meine Frau mal gefragt, wie das heute so ist, 5 Jahre später. Und tatsächlich sagte sie, von deiner zynischen und kritischen Haltung, die ist nicht komplett weg, aber da ist nicht mehr so viel von übrig. Du hast da Dinge losgelassen, da hat sich was verändert in den letzten Jahren. Da ist heute mehr Liebe, da ist heute mehr Selbstbeherrschung. Auch wenn ich noch meine Wutmomente habe, wie gestern Abend, als ich mein Fahrrad reparieren wollte. Aber es übermannt mich nicht mehr so. Ich kann mich besser beherrschen in solchen Momenten. Und der Weg, den ich gegangen bin, um diese Veränderung zu erleben, war nicht, dass ich eine intensive Gebetszeit mit Gott hatte und dann war alles anders. Wäre schön, wenn das so wäre, aber es ist einfach nicht so. Findest du in der Bibel auch nicht so Verhaltensänderungen auf diese Art und Weise? Nein, ich bin den Weg gegangen, den schon Millionen, wahrscheinlich Milliarden von Christen vor mir gegangen sind. Ich habe das gemacht, was Paulus hier sagt. Paulus sagt, lass dich auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen. Immer mehr, immer mehr. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass uns das bewusst ist, wenn wir Veränderung erleben wollen. Der Sauerstoff für die Lunge deiner Veränderung ist deine Beziehung zu Gott. Du brauchst seine Nähe. Und er ist da, nur du bist oft nicht da. Du musst ihn immer wieder einladen, dir immer wieder vor Augen führen. Er ist bei mir, er gibt mir Kraft. Er wird mich jetzt durch diese Situation hier durchführen. Er wird mich hier jetzt durchtragen. Er wird mir hier jetzt die richtigen Worte geben. Und dann lädst du ihn ein, immer und immer wieder. Und du brauchst seine Gnade. Wisst ihr, ohne seine Gnade und Liebe würde ich völlig verzweifeln. weil ich so oft Dinge falsch mache. Aber in seiner Gnade kann ich überwinden. In seiner Gnade kann ich lernen, Stück für Stück besser darin zu werden, meine Emotionen im Griff zu haben. In seiner Gnade kann ich mich schonungslos reflektieren, ohne mich danach in die Tonne kloppen zu wollen. Dann kann ich einsehen, dann kann ich mich mit meinen Fehlern anfreunden, dann kann ich ihnen ins Gesicht schauen. Wisst ihr, ob Emotionen in uns auftauchen oder nicht, das hast du nicht in der Hand. Das hat keiner von uns in der Hand. Gefühle kommen und gehen, wie sie wollen. Aber einen reifen Umgang damit, den kann man lernen. Und das ist entscheidend. Es gibt so einen schönen Spruch, Emotionen sind gute Diener, aber grausame Herren. Es ist furchtbar, wenn deine Gefühle dich kontrollieren. Du bist ihnen ausgeliefert, du bist wie fremdgesteuert. Wenn sie dein Handeln bestimmen, wird es grausam für dich und für andere. Aber wenn du lernst, sie zu zügeln, sie wahrzunehmen und zu reflektieren, dann geben sie dir Aufschluss darüber, was in dir los ist. Du kannst dich fragen, warum spüre ich das? Was ist da in mir los? Was sind da für Glaubenssätze? Was ist da in mir nicht verarbeitet? Was ist da in mir verletzt? Und dann kann man Gott einladen. Wir brauchen das. Wir müssen uns selber wahrnehmen. Wir müssen uns selber mit Gott reflektieren. Und ihn in unsere Realität einladen, nicht in unsere Traumwelt vom perfekten christlichen Leben. Nein, in deinen 24. März musst du ihn einladen. Wir brauchen ehrliche Gespräche mit anderen. Wisst ihr, wir reden so oft von Kleingruppen. Und Kleingruppen sind super und sind wichtig und so weiter. Aber manchmal sehen wir das so als so ein extra Angebot. Ja, ist cool, wir haben auch Kleingruppen für Leute, die halt Kleingruppen wollen. Soll ich dir was sagen? Du wirst dieses Ziel, was Gott mit dir hat, ein Mensch der Liebe zu werden, du wirst es ohne bewusste Gemeinschaft mit anderen Christen nicht treffen. Ist nicht so, wie soll ich das sagen? Eine Kleingruppe ist kein zusätzliches Angebot. Eine Kleingruppe ist eigentlich eine essentielle Lebensumgebung für jeden Christen. Das bedeutet, wenn du noch keine hast, ich lade dich ein, bitte such dir eine Kleingruppe, weil du dort wachsen kannst. Stück für Stück für Stück für Stück. Ich bin total dankbar für Freunde, die mir zeigen, hey, da hast du einen blinden Fleck, Felix. Ich bin dankbar für meine Frau, die mir ab und zu mal die Augen dafür öffnet. Hast du dich gerade gehört in diesem Gespräch, wie du mit der Person gesprochen hast? Hast du gemerkt, dass es hier gerade nur um dich ging? Das brauchen wir. Ich möchte gern zum Schluss ein Bild zeigen. Es zeigt, wo wir stehen, vielleicht ein bisschen schonungslos, aber es zeigt auch, wo wir hinwachsen können. Auf unserer Reise, Menschen der Liebe zu werden, ist es wie, als würden wir so wie ein Leben erleben. Wir fangen meistens hier an. Das ist ein kleines Baby in so einem Tuch eingewickelt. Das ist ein Säugling, ein emotionaler Säugling. Ein emotionaler Säugling erwartet, dass andere für ihn sorgen. Und er kann sich nur sehr, sehr schwer auf die Welt von anderen einlassen. Er braucht immer sofort Befriedigung all seiner Bedürfnisse. Alles, was er fühlt, dem muss er sofort nachgehen. Er benutzt auch andere, um seine Bedürfnisse zu stillen und er muss auch eigentlich immer im Mittelpunkt stehen. Und dann geht man vielleicht ein paar Schritte weiter und man wird ein emotionales Kind. Ein emotionales Kind ist so lange zufrieden, wie es das bekommt, was es will. Es lässt sich aber schnell durch Stress und Enttäuschung aus der Fassung bringen. Es fühlt sich schnell von anderen verletzt. Und es reagiert mit Nörgeln, mit Jammern, mit Betteln, mit Zorn, wenn es nicht seinen Willen bekommt. Es kann eigene Wünsche und Bedürfnisse nur sehr schwer, ja, ruhig und sachlich vorbringen. Es ist schon weiter als ein Säugling, aber es ist immer noch irgendwie, Und dann gibt es so die Heranwachsenden, die jungen Erwachsenen, sage ich mal so, die emotional noch nicht ganz am Ende angekommen sind, aber eigentlich schon auf einem guten Weg sind. Die reagieren auf Kritik manchmal verletzt oder fühlen sich bedroht, haben die Tendenz, sich zu verteidigen, fühlen sich leicht angegriffen. Emotional Heranwachsende rechnen Leistung und Gegenleistung auf. Die haben so eine innere Strichliste und führen Buch darüber und meinen, sie könnten sich manchmal andere verpflichten, weil die wären einem ja noch was schuldig. Emotional Heranwachsende können Konflikte noch nicht so gut lösen. Sie reagieren mit Schuldzuweisung, mit Beschwichtigung oder suchen nach einem Schiedsrichter oder ignorieren Konflikte komplett und laufen weg. Können nur schwer Anteil am Leid anderer nehmen und neigen auch dazu, schnell zu kritisieren und zu verurteilen. Und das Ziel auf dieser Reise ist, versteht ihr, das, was ich hier vorlese, das ist kein Vorwurf. Es ist einfach, es dient zur Standortbestimmung. Wo stehen wir? Auf unserem Weg dahin, geistlich, emotional erwachsen zu werden. Ein emotional erwachsener Mensch kann Wünsche und Bedürfnisse direkt und ehrlich äußern. Und erkennt und übernimmt Verantwortung für die eigenen Gedanken und Gefühle. Ein emotional erwachsener Mensch kann auch in Stresssituationen eigene Überzeugungen und Werte benennen, ohne dabei direkt feindselig zu werden. Respektiert andere, ohne sie ändern zu wollen. Gesteht anderen zu, Fehler zu machen, erwartet keine Perfektion. Schätzt Menschen für das, was sie sind, nicht für das, was sie tun oder geben. Kann eigene Grenzen, Stärken und Schwächen einschätzen und anderen gegenüber dazu stehen, dass er so ist. Und ist fähig, Konflikte erwachsen zu lösen oder Lösungen wenigstens zu verhandeln, die auch die Perspektive des anderen berücksichtigen. Ihr Lieben, wie wäre es, wenn, es ist schön, wenn in Langenfeld davon gesprochen wird, boah, Gottesdienst in der Livekirche, das ist einfach der Hammer. Das ist mega. Du musst unbedingt mal hingehen, musst mal ausprobieren. Stellt euch mal vor, wenn man davon sprechen würde und sagen würde, die Livekirche in Langenfeld, ich habe noch nie so liebevolle Menschen erlebt. Ich, ganz ehrlich, ich habe in der ganzen Stadt hier, egal wo ich hingehe, da gibt es keinen Verein, keine Partei, die so liebevoll miteinander umgehen, die so reif sind. Jesus sagt, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist kein Postkartenspruch. Das ist keine Utopie. Das hat Jesus nicht aufgeschrieben aus Jux und Tollerei. Das ist seine Vision für Kirche. Lass uns Gott einladen in die Realität, in der wir jetzt stecken. Lass uns mal für einen Moment die Augen zumachen und uns sammeln. Wo stehst du? Was hat Gott heute angesprochen bei dir? Welche Situationen sind dir so in den Kopf gekommen aus der letzten Woche oder in den letzten Tagen oder heute? Lass uns Gott einladen, dass er uns neu ausrichtet, dass er uns einen Weg zeigt, wie er uns liebevoller machen möchte. Ich werde jetzt gleich für uns beten und dann werden wir noch mal eine Zeit der Anbetung haben. Und du kannst in der Zeit rechts und links hier von der Bühne zu Betern kommen und dich segnen lassen für das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Bleib damit nicht alleine. Du musst dich dafür nicht schämen. Jesus, danke, dass du gnädig bist, dass du liebevoll bist. Nichts von dem, was wir tun, überrascht dich. Du hast so viel Geduld mit uns, viel mehr, als wir selber haben. Und du siehst in uns schon die liebevollen und geistlich reifen Menschen, die emotional gesunden Menschen, die sich nicht von ihren Gefühlen beherrschen lassen. Herr, aber du weißt doch genau, wo wir stehen. Und ich bitte dich jetzt, dass du hineinkommst in unsere Gedanken, in unsere Gefühlswelt in unsere Herzen und dass du uns veränderst, Herr. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt hier bist, dass du dich hier lagerst. Ich bete für alle Menschen, die hier im Raum sind oder die zuschauen. Komm du, Herr, und nimm Raum ein in uns. Wir wollen verändert werden von dir. Wir wollen das Ziel erreichen, das du mit uns hast, Herr. Halleluja. Bitte hilf uns dabei. Und ich habe so den Impuls, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir mit der Gnade Gottes anfangen. Wir fangen nicht mit dem Anspruch an, wir fangen mit der Gnade an. Herr, offenbare uns deine Gnade neu. Offenbare uns deine Gnade neu. Wir brauchen dich, Herr.